einen Club. Wird dir gegeben, ohne dass man sie sucht. Wenn man Glück hat, ist der Richtige. Hat man Pech, heißt der Katzeis.
Wir haben Glück, denn wir sind rot-weiß.
Zu einem Club. Das Fußballmagazin auf Radio Frei.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Die Liebe zu einem Club, dem Fußballmagazin hier auf Radio Frei. Besondere Situation, auch weil es zeitgleich sogar gerade im Steigerwaldstadion gespielt wird. Und zwar Frauenfußball, Deutschland gegen Spanien ist jetzt gerade angepfiffen worden. Das wollen wir auch als Fußballmagazin natürlich erwähnen. Es ist schön, dass auch solche Spiele stattfinden. Das erste Spiel gegen Kanada, Deutschland war sehr, sehr gut besucht. Und auch dieses Spiel wird wahrscheinlich wieder gut besucht sein. Damit aber nochmal in Ruhe und herzlich willkommen zu Michael Kummer, der hier mitmoderiert, aber gleichzeitig auch Experte ist, weil du bist natürlich auch immer mit hier da als Fanrat Erfurt, Fanrat Rot-Weiß Erfurt, und der Club beschäftigt uns natürlich auch in dieser Stunde besonders. Hallo Michael.
Hallo Reinhard.
Wir wissen erstmal gar nicht, wo man anfangen soll. Vielleicht fangen wir erstmal mit den schönen Dingen des Lebens an. Sportlich läuft es ja in der Regionalliga Nordost bei Rot-Weiß Erfurt. Man ist jetzt mit 30 Punkten sogar auf dem dritten Platz. Den ersten müsste man erreichen, um sozusagen wieder aufzusteigen in die dritte Liga. Aber was das Sportliche angeht, um mal mit schönen Dingen anzufangen, das letzte Spiel gegen Babelsberg, läuft es doch erstmal.
Das läuft richtig gut. Alle Leute, mit denen ich so zu tun habe, gehen wieder sehr gerne hoch ins Stadion. Man sieht offensiven Fußball, man sieht irgendwie was wie ein Spiel, eine Spielidee, 1:1 Situationen, in denen wir uns auch mal durchsetzen können, Torschüsse, also alle so Dinge, über die man sich die letzten Jahre gewundert hat, wo die alle geblieben sind, die sieht man alle, und es macht tatsächlich viel Spaß. Und nach diesem Wochenende muss man ja sagen, es ist ja auch schon fast wieder spannend geworden, weil Chemnitz hat ja verloren, jetzt sind es ja nur noch 15 Punkte, glaube ich, statt 18. Wir werden sehen. Vielleicht ist das auch der Beginn einer großen Krise beim Chemnitzer FC, aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht dran.
Und wir wollen ja erstmal auch auf uns ein bisschen schauen, für die, ich meine, Rot-Weiß-Fans wissen etwa Bescheid, aber wir wollen ja auch ein paar Leute mit an Bord holen, die vielleicht das jetzt bislang so aus der Ferne verfolgt haben. Ist jetzt gerade schon seit mindestens einem Jahr eine sehr schwierige Situation für Rot-Weiß Erfurt. Richtig schwierig wurde es dann am 13. März diesen Jahres. Da wurde offiziell das Insolvenzverfahren eröffnet. Man hat festgestellt, dass 6 bis 7 Millionen Euro fehlen, und es wurde dann immer schwieriger. Man ist dann auch abgestiegen jetzt in die vierte Liga, Regionalliga Nordost. Man hat im Grunde fast die komplette Mannschaft ausgetauscht. Wir haben gesagt, sportlich läuft es, aber natürlich ist jetzt der wichtige Mann Volker Reinhardt, der Insolvenzverwalter, der Sportdirektor Oliver Bornemann und auch den Trainer können wir noch mal nennen, Thomas Brodaric. Wir werden sie alle in dieser Sendung mal in Ausschnitten hören, denn natürlich war die letzte Woche eine ganz besondere im negativen Sinne für Rot-Weiß Erfurt, weil es war knapp, der Spielbetrieb hätte fast eingestellt werden müssen. Wie hast du das denn verfolgt, die Tage?
Naja, über die Medien, die üblichen Nachrichten, da kam ja jeden Tag irgendwas und jeder hat sich irgendwie mal geäußert. Darüber hinaus bin ich ja im Fanrat engagiert, praktisch mit Fans auch sehr eng in Verbindung, die auf diversen Ebenen bei Rot-Weiß ihre Ohren und Augen offen haben. Und insofern hat mich das jetzt nicht ganz so überrascht, aber es war tatsächlich spitz auf Knopf, und es war bis zum Mittwoch früh oder Dienstagabend nicht klar, ob am Freitagabend das Licht angeschaltet wird. Dann haben die Fans aufgerufen, Licht an statt Licht aus, ins Stadion zu kommen. Das hat sich ja, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, aber was das Zuschauerinteresse betraf, für einen Freitagabend gegen eine Mannschaft, die irgendwo im Mittelfeld spielt, über 5200 Zuschauer zu haben, ist für die Regionalliga sehr gut, ein sehr guter Wert. Darauf kann man aufbauen. Und wir hatten uns gerade im Vorgespräch schon unterhalten. Du warst ja auch dort, Reinhard. Das war einfach eine super gelöste und positive Stimmung. Ne? Also schon vor Spielbeginn gingen die Anfeuerungsrufe hin und her. Und das, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es geht hier wie um die deutsche Meisterschaft gleich und oder Europapokal. Wir brauchen nur das 1:1 ausbügeln hier gegen den leichten Gegner. Ja, und das Spiel selber, erste Halbzeit war ja noch ein bisschen schwierig. Babelsberg hat gut dagegen gehalten. Die hatten körperlich vor allen Dingen, waren die hellwach. Und in der zweiten ist dann ein bisschen die Handbremse gelöst worden und dann war die Stimmung auch noch mal besser. Also ich kann es nur jedem empfehlen, geht dahin, solange es noch geht. Wir wissen nicht, ob im Januar, Februar noch gespielt wird, aber guckt euch jetzt die Mannschaft an, die spielt einen guten Fußball.
Wir werden später nochmal genauer in die Spielanalyse eingehen, aber jetzt ist naheliegende erstmal sozusagen über die Gesamtsituation zu sprechen. Aber du hast es schon ganz gut angedeutet, sowas macht natürlich erstmal Hoffnung. Ne? Das ist ja auch eine Ansage, wenn 5.260 Leute ins Stadion kommen, dann merkt man erstmal, dieser Verein ist doch für die Stadt nicht ganz unwichtig. Ne? Man gibt ja immer viele Stimmen, auch aus Erfurt, die sagen, ach, dann haben wir eben keinen Fußball mehr und so weiter. Wir haben doch immer noch den Radsport, wir haben auch ein bisschen Basketball, wir können uns ja auch anderen Sportarten zuwenden. Da muss ja mal dann doch deutlich sagen, dass, obwohl man vierte Liga spielt, offenkundig der Fußball hier in Erfurt noch die größte Integrationskraft auch hat und Anziehungskraft.
Also im Sportbereich auf jeden Fall, was die Zuschauerzahlen betrifft. Ne? Es ist nicht der größte Sportverein, es gibt ja noch einen größeren, aber das sind so Breitensportvereine mit ganz vielen Sparten, sage ich jetzt mal, oder Sportarten. Was das Zuschauerinteresse betrifft, ist es mit Abstand der beliebteste und erfolgreichste Club in der Landeshauptstadt, also beim Volleyball kommen vielleicht um die 1.000, beim Eishockey knapp 1.000 und dann lange Zeit nichts. Und bei Rot-Weiß, selbst als, sagen wir mal, im oberen Mittelfeld spielend in der Regionalliga Nordost, kommen im Schnitt jetzt 4.200 sind es, glaube ich. Das ist sehr anständig. Also ich wage nicht drüber nachzudenken, wenn sie wirklich tatsächlich mal um Aufstieg spielen, dann ist die ist das auf jeden Fall fünfstellig. Es passen ja da die Stadt immer noch nicht, das letzte Viertel des Stadions gebaut hat, könnten wir auch nochmal drüber reden, passen halt nur, ich glaube, 12.000 rein und die werden sicherlich, wenn es um Aufstieg gehen sollte, locker.
Und das ist erstmal Potenzial, auf das man aufbauen kann. Wir versuchen jetzt mal so ein bisschen die Chronik der Ereignisse. Es war ja wie ein Krimi und wie du hast ja gesagt, am Freitag, also am 9. November, war das Abendspiel und direkt in der Woche vorher, also sickerte immer mehr durch in den Tagen zuvor, das wird richtig knapp, es gab ein Bippern, wird überhaupt noch das Spiel stattfinden. Und am Mittwochabend kam dann plötzlich die Pressemitteilung, ich zitiere sie nochmal, nach langen und intensiven Gesprächen hat sich ein Sponsorenpool bereit erklärt, den Verein zu unterstützen. Der Verein ist damit bis zum Jahresende abgesichert. Der Ausgliederungsprozess kann somit umgesetzt und der Verein langfristig neu aufgestellt werden. Das war die Pressemitteilung vom Mittwochabend. Am Donnerstag um 11 hat es dann eine Pressekonferenz gegeben mit dem Insolvenzverwalter Volker Reinhardt und da können wir auch mal so ein bisschen reinhören, weil die Frage ist ja, wir haben es schon gehört, vorerst gerettet bis Ende des Jahres, was Volker Reinhardt sagt, wie es denn nun weitergeht, weil das ja schon erstmal eine Überbrückung ist.
Das ist eine ganz wichtige Überbrückung in der Tat, die wir jetzt erhalten haben. Wir haben uns damit Zeit erkauft, wenn Sie so wollen, um die Ausgliederung umzusetzen. Die Ausgliederung ist und war der Schlüssel für den Fortbestand des Rot-Weiß Erfurt. Das habe ich immer deutlich gemacht. Und bei dieser Aussage bleibt es. Es wird nur gelingen, Rot-Weiß Erfurt in den sicheren Hafen zu bringen, mit Hilfe und Unterstützung von Investoren. Da kann ich sagen, ohne Namen nennen zu dürfen, es gibt zahlreiche Gespräche bereits und die Signale, die ich von dort erhalte, sind wirklich vielversprechend.
Nun ist Volker Reinhardt Anwalt und das wird unsere Aufgabe heute so ein bisschen sein, Micha, so aus diesem Gesagten auch so ein bisschen was rauszulesen. Also erstmal wird sehr deutlich, man setzt nach wie vor auf die Karte Ausgliederung der Profimannschaft und sozusagen der A-Junioren, dass das sozusagen ein Filetstück wird. Wir haben hier rausgehört, weil ja auch die Frage ist, ja, was passiert dann? Gibt es Sponsoren? Es gibt Gespräche, aber sind es jetzt die gleichen Sponsoren, die jetzt den RWE gerettet haben? Das sickert ja auch mal mehr durch, wer das gewesen ist, oder sind da noch 10 weitere eventuell in der Hand, die, ich sag mal, neu sind und da bereit sind einzusteigen? Ich meine, das ist jetzt viel Spekulation, aber vielleicht weißt du auch ein bisschen was, was man so munkelt. Wie ist denn die Situation da?
Also selbst wenn ich was wüsste, sind mir ja die Hände gebunden.
Mach dich nicht so wichtig wie Frank Novak.
Naja, das wird wahrscheinlich aus Abu Dhabi und aus China jemand sein. Ich weiß es einfach nicht. Da ist der Insolvenzverwalter auch, was die Öffentlichkeitsinformierung betrifft, sehr zurückhaltend. Und offenkundig gibt es da Absprachen und man redet einfach nicht über ein ungelegtes Ei. Das ist schon alles nachvollziehbar, dass er damit nicht vor Vertragsabschluss an die Öffentlichkeit geht. Man kann ihm das nur glauben jetzt in dem Zustand, ne? Also dass es tatsächlich ernstzunehmende Interessenten gibt, die dann einsteigen wollen. Die Behauptung, dass es besser wird und nur dann es ausfinanziert ist, zumindest für die nächsten 2, 3 oder 4 Jahre, das ist eben eine Behauptung, ne? Also den Beweis kann er erst liefern, wenn natürlich die Unterschriften öffentlich gemacht werden und auch die Summen, die dann investiert werden. Für die Anhänger des Clubs oder für viele, nicht für alle, ist das durchaus ein problematisches Thema. Weil Ausgliederung heißt ja nicht einfach nur, man sucht dann Investoren, die ballern dann Geld rein und alle freuen sich, sondern damit sind ja Interessen der Investoren auch verbunden. Und
also sie haben noch richtig Mitspracherecht quasi.
Ja, das kommt ganz auf die Gestaltung drauf an. Also in welcher Form das? Soll das eine GmbH werden mit Gesellschaftern oder soll es, das ist der zweite Plan, den er ja auch öffentlich gesagt hat, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien werden? Das heißt, es können kleine Aktienanteile durch Aktionäre erworben werden oder Investoren kaufen halt große Pakete. Sein Plan ist, dass das eben nicht an einen großen oder zwei große geht, sondern dass das schon gestückelt wird in 3 oder 4 oder 5 verschiedene Teile und einen Anteil davon möchte er wiederum ganz klein gestückelt herausgeben als sogenannte Fan-Anleihen oder Fan-Aktien. Damit man dort auch, aber wenn ich als Einzelfan dort 3,5 Aktien kaufe, das kann ich mir in meinem Wohnzimmer über die Couch hängen, aber Mitspracherecht habe ich damit eigentlich nicht. Das ist im Promillebereich. Man müsste halt überlegen aus Fansicht, ob man das bündelt, ne? Ob man das Geld der Fans einsammelt und dann mit einer Stimme Aktienpakete kauft. Dann hat man auch, je nachdem wie viel Geld man eingesammelt hat, größeres Mitspracherecht, aber da reden wir über Summen von 200.000-300.000 Euro, die dafür notwendig wären und da sehe ich ehrlich gesagt aus Sicht des Fanrats endliche Ressourcen in Erfurt. Also so groß ist die Fanschaft und so reich ist die Fanschaft dann doch nicht.
Apropos aus Sicht des Fanrates, Markus Höche, dein Kollege gewissermaßen, war auch vor kurzem hier bei Radio Freien, hat auch mal so ein bisschen seine Sicht beschrieben bezüglich der Ausgliederungspläne. Das ist auch so ein bisschen hin und her gerissen. Man will natürlich als Fan auch erstmal, dass in erster Linie weitergeht und hier seine Antwort.
Im Profifußball ist es natürlich so, dass man an einem bestimmten Punkt, und ich glaube, der fängt durchaus auch schon in der Regionalliga an, drüber nachdenken muss, wie kann man professionelle Strukturen aufbauen, wie kann man langfristig auch finanzielle Mittel in den Verein generieren, die dann zum Schluss dazu führen, dass man auch erfolgreich arbeitet. Und das Umfeld rund um Rot-Weiß Erfurt in vielen Bereichen macht das schon seit vielen Jahren. Es gibt natürlich bei so einer Ausgliederung auch immer Ängste, dass man eben den Einfluss verliert als Vereinsmitglied, dass die Fans nicht mehr wahrgenommen werden, sondern dass es nur noch nach Investoren, Interessen entschieden wird. Und das ist natürlich nicht wirklich attraktiv für einen Fan, ne? Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch guten Fußball in Erfurt sehen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, das ist ein Prozess, wo jeder auch drüber nachdenken muss, will er dem mitgehen oder will er nicht mitgehen. Und der muss jetzt auch dringend anfangen, also dieser Prozess darüber zu reden, wie soll das jetzt funktionieren und was bedeutet das für uns?
Wer entscheidet eigentlich letztlich darüber? Die Mitgliederversammlung oder wenn man jetzt, welchen Weg man weitergeht oder Volker Reinhardt, der Insolvenzverwalter?
Ja, also in einem normalen Umfeld würde der Verein entscheiden, also die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ in einem Verein, die würde dann darüber beschließen, ja oder nein, oder wie machen wir das nach einer langen Diskussion. Hier ist es so, dass wir uns ja im Insolvenzverfahren befinden und da entscheidet Herr Reinhardt, wie es wird. Nichtsdestotrotz muss ja der Verein danach mit dieser Entscheidung leben und Herr Reinhardt hat mehrfach betont und wir hoffen auch, dass er sich daran hält, dass er die Vereinsmitglieder mit einbeziehen will in diesen Prozess. Es gibt ja schon seit etlichen Monaten eine Satzungskommission, die also eine überarbeitete Satzung für den Verein vorlegen soll und es macht natürlich Sinn, gerade diese Satzungskommission, aber eben auch die anderen Mitglieder, die darüber natürlich auch Bescheid wissen wollen, darüber zu informieren, wie ist jetzt eigentlich sein Plan. Aber entscheiden tut er's.
Erst Volker Reinhardt, der Insolvenzverwalter, soweit Markus Höche vom Finrad Erfurt. Haben wir ja schon gerade so ein bisschen rausgehört, dass man das sozusagen hinnehmen muss. Wenn man jetzt noch die Pressekonferenz nimmt, da wurde er ja auch genau gefragt, wie weit er sozusagen die Fans mit einbeziehen will. Er hat es auch so ein bisschen nebulös formuliert. Also er möchte sie mit einbeziehen und informieren. Für mich klang es so ein bisschen wie, am Ende werde ich natürlich trotzdem allein entscheiden.
Ja, das wird er natürlich, aber das sind sozusagen verschiedene Aspekte von Einbeziehen. Also wenn er Einbeziehen meint, ich entscheide alles und hinterher informiere ich mal die Mitglieder, dann ist das sozusagen eine ganz leichte Version von Einbezug. Eine starke Version, wo er sich auch tatsächlich viele Freunde machen würde im Verein, ist natürlich, das vorab mit den Mitgliedern zu diskutieren und die Modelle vorzustellen, eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wo nur Mitglieder da sind und das vorzustellen und auch gegebenenfalls zu diskutieren, dass er das zum Schluss entscheidet, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber der Zeitpunkt, an dem er sozusagen mit den Mitgliedern darüber spricht, wenn er den immer weiter nach hinten rausschiebt und es letztendlich nach der Entscheidung ist, dann kann er sich das ersparen.
Das heißt also, es müsste jetzt sehr bald mal Herr Volker Reinhardt auf euch zukommen oder auf die Fans. Und viel Zeit ist er nicht mehr. Also
ja, vorgestern hätte er das schon machen müssen oder im September. Ne? Also das, ja, es ist einfach vertane Zeit. Er hat bestimmt viele wichtige Dinge zu tun. Also wenn ich sein Kommunikationsberater wäre, hätte ich ihm das dringend angeraten. Bitte sprich mit den Mitgliedern, nimm die mit ins Boot. Signalisiere denen, gib denen das Gefühl, dass die irgendwie damit beteiligt sind an diesen Dingen. Der hat natürlich Angst, dass dann der Nächste zur Bildzeitung rennt und das ausplaudert oder ins Forum schreibt und das Investoren abschreckt. Das ist mir schon klar, aber da muss man einfach Wege finden und es ist total wichtig, dass die Mitglieder dieses Konstrukt, was entstehen wird oder die Fans, dass die das akzeptieren. Weil was passiert denn, wenn Reinhardt dann nächstes Jahr weg ist, hat einen ausgegliederten Verein hinterlassen oder eine Aktiengesellschaft, aber sie genießt keine Akzeptanz und es wenden sich einfach mal der harte Kern der Fanszene ab und gründet einen eigenen Verein. Da ist gar nichts gewonnen.
War wirklich tatsächlich, auch wenn es ein bisschen banal klingt, konstruktiv. Also es gab keine Schreiereien.
Und ich eigentlich mit dem Eindruck da herausgegangen bin, dass man allseits gewillt ist.
Die Stadt kann aber auch was für den Verein tun, gerade was den Nachwuchs angeht. FC Rot-Weiß Erfurt ist Elite.
Von was reden wir überhaupt? Dass klar Schiff gemacht wird, Zahlen auf den Tisch, damit man drüber diskutieren kann.
Wir wollen wirklich Mitglieder, die lange dabei sind, ehren und auch mal einfach Dankeschön sagen.
Hallo.
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 Kurzpass. Das Studiogespräch.
Wir sind mittendrin bei Die Liebe zu einem Club, dem Fußballmagazin hier auf Radio Frei. Das Studiogespräch führe ich heute mit Michael Kummer, der natürlich trotzdem auch Co-Moderator ist, aber heute bist du ein bisschen mehr in deiner Funktion als Fanrat Erfurt. Da es geht um Rot-Weiß Erfurt. Natürlich werden wir auch immer wieder andere Sportarten versuchen, ein bisschen zu thematisieren, aber uns interessiert nun mal der Fußballclub dieser Stadt. Wir haben schon gesagt, eigentlich auch eine spannende Geschichte. Wenn man eine Kurzgeschichte aufschreiben würde, dann wären die letzten Tage wirklich auch ein Krimi gewesen. Wir sind gerade ein bisschen dabei zu sortieren. Kurz zusammengefasst kann man sagen, vierte Liga, sportlich läuft es, wirtschaftlich fehlt einfach das Geld. Man hat jetzt erstmal eine Finanzspritze bekommen von 5 Sponsoren. Bis zum Jahresende hat man sich quasi Zeit erkauft. Man hofft jetzt mit einer Ausgliederung der Profimannschaft und der A-Junioren sozusagen neue Wege zu gehen, die Struktur zu verändern. Man weiß ja nicht ganz genau, wie die dann aussehen wird. Es geht auch darum, hast du gesagt, wer entscheidet dann was, inwieweit auch die Fans eingebunden sind. An diesem Punkt sind wir jetzt gerade im Gespräch angelangt.
Nicht die Fans, die Mitglieder.
Die Mitglieder.
Aber das sind ja,
nicht alle Fans sind Mitglieder. Nicht alle Fans sind Mitglieder, aber man kann zumindest sagen, alle Mitglieder sind Fans. Ja. Jetzt können wir vielleicht mal ganz kurz, um das auch nochmal zu bestätigen, wir haben ja hier auch so ein paar Medien noch mit versammelt, die TA ist natürlich auch mal sehr hinterher und die Bildzeitung, du hast sie gerade aufgeschlagen, heute ist ein Interview mit Frank Nowak drin, dem letzten Präsidenten, oder er nennt sich hier auch noch kommissarischer Präsident, der hat zwar gerade nichts zu sagen, aber eben offenkundig doch, um nochmal die 5 Sponsoren, auch die nochmal zu benennen. Frank Nowak hat jetzt bestätigt in dem Interview, dass er auch 100.000 Euro dazugegeben hat,
ja. Genau. Also öffentlich wundert er sich total, wie das denn bekannt geworden ist.
Ja, wie ist denn das nur bekannt geworden?
Nächster Satz, aber ich kann die Summe nun bestätigen. Das ist ja eine spannende Frage. Wie ist das bekannt geworden? Also Reinhardt, tatsächlich bekannt dafür ist, den Mund zu halten und sich eher bedeckt zu halten, deswegen kriegt man ja so wenig Informationen in der Öffentlichkeit raus, hat dann gesagt, es gibt eine Vereinbarung, ich kann die Namen, wir haben vereinbart, dass wir den Namen nicht nennen und ich werde das morgen dann nochmal richtig verkünden, und keine 3 Minuten später fühlte sich einer der Retter des Clubs nicht mehr berufen an diese Vereinbarung und hat dann selbst Posts abgesetzt über Facebook, dass er dann doch jetzt jubelnderweise dabei ist bei der Rettung des Clubs und da auch Geld reingeschossen hat. Und das ist der Ehrenpräsident Klaus Neumann. Daraufhin war sozusagen die mit Spannung erwartete PK dann nur noch halb so spannend, weil es ja schon an die Öffentlichkeit gekommen ist. Man kann sich denken, warum das Klaus Neumann macht, aber die feine Art ist es nicht.
Muss ich mal nachfragen, wie? Ich kann mir nichts denken hier gerade. Was kann man sich
da denken? Es geht um Selbstdarstellung, ne? Also es geht darum, sich selber auf die Schulter zu klopfen und von anderen auf die Schulter geklopft zu bekommen.
Also wir fassen nochmal zusammen. Klaus Neumann, Ehrenpräsident, hat das zugegeben. Frank Nowak hat großzügig, wie auch immer das ans Licht der Öffentlichkeit gelangt ist, auch eingeräumt. Er hat gleichzeitig bestätigt, dass Peter Kästner, Ex-Aufsichtsratschef, der dritte im Bunde ist, der was gegeben hat. Autohaus König Nummer 4 und wahrscheinlich, er möchte nicht genannt werden, Michael Kölmel von den, wir nennen ihn hier trotzdem.
Wir nennen ihn mal nicht, den Michael Kölmel.
Genau. Aber Kölmel von den Kölmel-Brüdern, groß gewesen, eins mit Kinowelt, hat noch Beteiligungen auch bei RB Leipzig an dem Stadion zumindest. Und hat auch familiäre Bezüge nach Erfurt, war immer hier interessiert, sozusagen zu investieren.
Da weißt du mehr als ich.
Ja, wollte hier mal ein drittes Kino zum Beispiel aufmachen im ehemaligen Heizberg. Also das ist lange her, aber auf jeden Fall ist deswegen Kölmel immer wieder interessiert, hier auch mal Fuß zu fassen. Ja. Vielleicht können wir mal jetzt auf einen sensiblen Punkt eingehen. Wir hören nochmal Volker Reinhardt, den Insolvenzverwalter aus der Pressekonferenz. Und zwar geht es um die Frage auch, warum denn die Sponsoren offenkundig hier so zurückhaltend sind. Man hat ja einen gewissen Etat geplant jetzt für die neue Saison, hat ja auch gut eingekauft. Und dann sind die Erwartungen nicht eingetreten. Jetzt hören wir mal Volker Reinhardt, wie er das denn so bewertet.
Das ist in der Tat ein Phänomen, das ich so nicht erwartet hätte. Aber das hängt sicherlich ein Stück weit mit der Vergangenheit des Rot-Weiß Erfurt zusammen. Man hat das hier verabsäumt, sich ein positives Image zu verschaffen und eine Verbindung zu den Sponsoren, und zwar eine dauerhafte Verbindung zu den Sponsoren zu erhalten. Das macht das Rot-Weiß Erfurt, das macht es mir so schwer, tatsächlich Leute anzusprechen. Aber meine Hoffnung ist ganz einfach auch, dass mit diesem Ergebnis, was wir jetzt erreicht haben, da eine Belebung reinkommt. Von unserer Seite versuchen wir das in jedem Fall.
Das klingt ja alles, wenn man es hört, habe ich so gehört, klingt das nachvollziehbar, aber ist das wirklich alles so? Oder ein Journalist hatte auch dann nachgefragt, ist es nicht so gewesen, dass auch Versprechen gebrochen wurden? Das hat er wieder Volker Reinhardt auf der Pressekonferenz dementiert, aber was ist denn hier jetzt nun passiert?
Ich bin ja, also weder ich noch andere Menschen des Fanrats sind ja bei diesen Gesprächen dabei. Das können wir auch nur so vom Hörensagen erzählen. Also es ist ein zu hoher Etat aufgestellt worden. Da sind Planungen zugrunde gelegt worden von vergleichbaren Fußballclubs mit vergleichbarer Leistungsstärke oder Größe.
Das ist ja alles seriös und nachvollziehbar.
Das ist alles nachvollziehbar, und irgendwelche von Benchmarks hat er gesprochen. Ja, und dann sind Planungen gemacht worden, ne? Also wir vermuten, dass wir im Laufe der Saison so und so viel Geld reinkriegen. Das Problem ist ja, das steht ja nicht alles am Anfang der Saison zur Verfügung, das Geld. Die Zuschauereinnahmen vom April des nächsten Jahres habe ich erst im April, ne? Oder wenn die Sponsoren beispielsweise vierteljährlich zahlen, das habe ich einfach nicht am Anfang. Ich muss mit einer Summe, die ich mir ausrechne, planen. Aber offenkundig ist diese Summe viel zu hoch angesetzt worden, auch wenn man sich da hat beraten lassen. Er schiebt das ja auch immer gerne schön auf externe Wirtschafts- und Steuerberater. Also dieser Saisonetat von 3,5 Millionen, das hat er ja dann gucken lassen, ne? 3,5 Millionen Euro, der Gesamtverein, 2,3 glaube ich, für die erste Mannschaft, der ist nicht unwesentlich kleiner oder größer als in der dritten Liga. Nur in der dritten Liga hat man ungefähr 1 Million Euro Fernsehgeld bekommen. Die kriegt man jetzt nicht mehr.
Die sind weg quasi, weil man eben jetzt Regionalliga spielt.
Genau. So, und dann haben noch 1-2 Sponsoren ihr Engagement eingestellt. Einmal, weil es langfristig sowieso geplant war. Andererseits, weil sie abgestiegen sind. Also klaffte jetzt deutlich eine Lücke, das hat er ja vor 3 Wochen schon mal angesprochen, von 1,4 Millionen Euro. Ne? Also 1 Million Fernsehgeld plus 2-3 Sponsoren. Das weiß ich doch aber vorher. Also Es ist allgemein auf Unverständnis gestoßen, warum wir mit so einem hohen Etat in diese Saison reingehen. Also dann lieber 2-3 Spieler weniger, die auch 5.000 Euro weniger verdienen, und dann spielt man eben um Platz 10, weil letztendlich sportlich gesehen ist es total wertlos, ob wir um Platz 3 oder 4 spielen oder Platz 10, weil nur der Erste steigt auf. Ansonsten geht es um die goldene Ananas.
Also du sagst, also lieber Platz 10 und man hat gesund gewirtschaftet und muss sich plötzlich in den Spielbetrieb einstellen und wieder von vorne anfangen als knappen Platz 2.
Zumindest würde man ruhiger durch die Phase der Insolvenz schiffen. So ist ja helle Aufregung und alle wissen nicht, ob es am Freitag noch das Licht angeht im Stadion.
Einer, der beruhigt, ist der Trainer Thomas Pretach, der sich bei Sport im Osten geäußert hat und uns nochmal für ganz einfach erklärt hat, wie er sich das wünscht, der ein einfaches Rechenbeispiel hier gebracht hat. Wir hören mal rein.
Ja, wie viel Liquidität haben wir für die nächsten Monate oder vielleicht auch Jahre, damit wir hier was aufbauen können? Weil es hat ja keiner Lust, hier etwas aufzubauen, wie wir in den letzten 3,5 Monate, um es dann hinten mit dem Arsch wieder runterzureißen, sondern wir müssen einen klaren Schlachtplan uns erarbeiten. Wenn wir 1 Euro zur Verfügung haben, dürfen wir auch nur 1 Euro ausgeben. Und das Allerschlimmste ist, wenn du halt denkst, du hättest 3 Euro, hast aber nur 1. Und ich glaube, das ist im Moment das Problem.
Ja, das ist im Moment das Problem, sagt Thomas Bodarc, aktuell Trainer von Rot-Weiß Erfurt. Er lässt so ein bisschen die schwäbische Hausfrau durchschimmern. Ja, man kann nur das ausgeben, was man auch erwirtschaftet. Trotzdem interessant, dass er, kann sich jetzt über dieses Bild, ne, ist ein schönes Bild, aber auch ein bisschen schief. Ne? Manchmal muss man sozusagen auch ein bisschen in Vorkasse gehen. Aber trotzdem auch hat er schon gezeigt, naja, er möchte hier schon auch ein bisschen Planungssicherheit, weil offenkundig wusste er nur auch nicht direkt Bescheid, wie lange das jetzt hier noch weitergeht.
Da auch, das ist möglich. Ich bin da nicht nah genug dran und auch Leute aus dem Fanrad nicht. Er wird sicherlich mit angetreten sein mit der Maßgabe und auch der Gewissheit, ich habe hier mindestens 1 Jahr unterschrieben, hat er glaube ich für 2, obwohl er noch nie 2 Jahresverträge eingehalten hat, also als Trainer. Natürlich plant er damit, mindestens 1 Jahr da zu sein, und er plant natürlich nicht damit, dass es im Oktober, November das Geld alle ist. Also das wird ihn und die ganze Mannschaft und sicherlich auch Teile der Geschäftsstelle und sonstige Leute enorm überrascht haben. Wie gesagt, es ist, glaube ich, zu vermuten, kann ich glaube ich vermuten, sind da Planungsfehler gemacht worden. Wenn man sich auch gut hat beraten lassen, dann war die Beratung halt schlecht. Dann muss ich beim nächsten Mal überlegen, ob ich die wieder ranziehe, um mich zu beraten.
Wir wollen hier gar nicht weiter, aber das gehört ja auch zur Sendung mit dazu. Ein bisschen Kaffeesatzleserei sei erlaubt, aber wir wollen natürlich jetzt auch gleich mal wieder zum sportlichen Teil ein bisschen zurückkommen. Trotzdem abschließend zu diesem Blog. Also du hast gesagt, also um mal konkret zu werden, es wird bald was passieren müssen. Es gibt 2 Meinungen, die von Frank Novak, die er geäußert hat, also schon zum Jahreswechsel muss man sich um die Ausgliederung kümmern. Volker Reinhardt spricht eher so von der ganzen Saison. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn eben die Mitglieder mit einbezogen werden, hast du gesagt, erwartest du. Und ansonsten können wir jetzt ja nur abwarten und Tee trinken und wissen, ich habe so ein ungutes Gefühl, dass wir Ende Dezember wieder hier sitzen werden und auch in der nächsten Ausgabe und weiter bippern müssen.
Ja, das ist nicht unrealistisch. Also es kommt jetzt tatsächlich ein bisschen auf das Tempo an, dieser Ausgliederung. Da müssen halt diese Gespräche mit den Investoren, das muss gefunden werden, das muss rechtlich in die richtigen Töpfe gegossen werden und das muss eben auch juristisch umgesetzt werden. Novak spricht heute in der Zeitung davon, dass es bis zum Jahresende fertig sein muss. Reinhardt hat neulich gesagt auf der Pressekonferenz, bis zum 30.06.19 soll der Prozess abgeschlossen sein. Und dann ist auch das Insolvenzverfahren abgeschlossen. Das heißt, er sieht einen mehrmonatigen Prozess vor. Das geht offenkundig einigen zu langsam, die eventuell, und das ist jetzt Spekulation, da auch den Geldhahn einfach mal zugedreht haben, um da sozusagen mehr Druck zu machen.
Wir hören jetzt noch mal ganz kurz ein Statement von deinem Kollegen Markus Hörche vom Fanrad Erfurt, einfach um noch mal klar zu machen, wie fühlt man sich so als Fan auch so in so einer Situation. Dann hören wir einen Song, den wir so ein bisschen pushen wollen, weil es dir am Herzen liegt, für immer RWE. Und dann gehen wir mal in die Spielanalyse zum letzten Spiel. Da habe ich auch noch eine kleine Umfrage mitgebracht. Jetzt aber zunächst einfach erstmal Markus Hörche, was in ihm vorgeht.
Also mir persönlich ging es so, dass ich einen gewissen Fatalismus mittlerweile schon an den Tag gelegt habe. Also es ist so, dass wir jetzt seit dem Fanrat haben wir im Januar diesen Jahres gegründet und der Prozess bis zur Gründung hat eigentlich schon im Herbst letzten Jahres angefangen. Und wenn man sich immer das letzte Jahr so Revue passieren lässt, ist es einfach so, dass wir nicht so richtig vorankommen. Ich meine jetzt gar nicht so sportlich oder sowas, sondern dass wir in unserer eigentlichen Entwicklung im Verein nicht vorankommen. Also die gleichen, sagen wir mal, Vorurteile, Grabenkämpfe oder eben auch Selbstdarstellungen, die wir vor einem Jahr schon hatten, sind jetzt wieder, poppen jetzt wieder hoch und man hat manchmal das Gefühl, es geht den Leuten gar nicht so sehr um den Verein, sondern manchmal auch ein bisschen um die eigene Wahrnehmung oder die Fremdwahrnehmung des eigenen Ichs. Das ist sehr schade, weil das von vielen Fans auch sehr sensibel aufgenommen wird. Ne? Es gibt da schon genug Leute, die auch sagen, das gefällt mir eigentlich nicht, wir müssen da irgendwie mal grundsätzlich was ändern. Und ich habe in den letzten zwei, drei Tagen eigentlich eher so das Gefühl gehabt, also ich habe eigentlich gar kein Gefühl gehabt, das kann man schlecht beschreiben. Ne? Also ich bin jetzt nicht todtraurig durch die Stadt gelaufen, habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun, arbeite ja noch nebenbei. Es ist nur so, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man kann das sowieso nicht beeinflussen, ne? Und dadurch sind einem die Hände gebunden und man ist so ein bisschen ohnmächtig und guckt eigentlich von der Seite zu. Und das sollte in einem Verein normalerweise nicht so sein.
RWE, wir werden diesen Song immer so ein bisschen pushen. Wir kommen ja nur alle 4 Wochen, diese feine kleine Sendung, die Liebe zu einem Club, das Fußballmagazin auf Radio Frei. Das war Rockefeller für immer RWE und Micha ist heute mein Gast, Michael Kummer vom Fanrad Erfurt. Du hättest schwören können, hast du eben gerade auch mal off Records gesagt, dass das eine gute neue Hymne werden könnte. Man müsste sie, glaube ich, noch häufiger mal im Stadion spielen und dann hätte sie das Potenzial dazu.
Die ist mal eine Zeit lang gespielt worden, also wir haben sie ja schon mal gepusht, das darf man mal verraten. Die ist gespielt worden, weil es gibt ja diese schöne neue Videoleinwand oder Tafel, Tafel, wenn auch nur auf einer Seite. Und da ist sie aber ziemlich weit vor Spielbeginn, also sag mal 20, 25 Minuten vorher gespielt worden. Da waren halt noch nicht so viele Leute im Stadion, aber es ist eben ein schönes Lied, wie ich finde, und auch mitsingbar und hat einen schönen Rhythmus. Und dazu gibt es halt ein tolles Video, was mit diesen Bildern, Rot-Weiß und so weiter, arbeitet. Und da prädestiniert es dafür. Also ich würde es mir wünschen.
Vielleicht bekommst du mal eine zweite Chance, ja, wenn alles jetzt wieder dann gut wird, der RWE gerettet ist und so weiter und so weiter.
Wenn du Stadionsprecher wirst.
Vielleicht. Und wenn ich dann Stadionsprecher werde, aber da muss ich vorher mir noch ein paar Fakten aneignen und noch ein bisschen fitter in Sachen Rot-Weiß.
Damit du nicht solche Sachen erzählst, wie gerade in der Pause.
Die wollen es nicht erwähnen, was ich da versehentlich erzählt habe. Da decken wir den Mantel des Schweigens drüber. Wir reden jetzt ein bisschen über schöne Nachrichten auch, nämlich über das Sportliche. Gegen Babelsberg hat man am vergangenen Freitag gespielt. Man hat 3-1 gewonnen, der RWE, und nach 16 Spieltagen, wir haben es eingangs schon gesagt, steht man auf dem dritten Platz mit 30 Punkten, immer noch 15 Punkte hinter Chemnitz auf Platz 1. Viktoria Berlin ist auf Platz 2, AK
Berlin heißt
es. Danke, es ist auf jeden Fall ein Berliner Club. Mhm. Und auf Platz 3 ist man jetzt erstmal. Und wir hören jetzt mal kurz eine Umfrage, die ich direkt nach dem Spiel gemacht habe. Und das ist ganz gut, wird erstmal noch eingeschätzt, wie das Spiel gelaufen ist. Aber gleichzeitig wollte ich natürlich auch von den Fans mal aus erster Hand wissen, wie sie trotzdem die vergangene Woche verfolgt haben. Die Rettung dann, aber vorher auch natürlich das Zittern. Und der Erste, den ich gefragt habe, der spielt den Ball erstmal direkt zur Stadt.
Also ich verstehe das nicht, dass die Politik nicht was dafür tut, denn welche Sportart bringt so wie Zuschauer zustande, wie der Fußball. Und er muss sich unterstützen in so einer Stadt, wo Fußball so eine Tradition hat.
Wie haben Sie denn so die letzten Tage verfolgt? Das war ja ein richtiger Krimi.
Ja, wie haben wir die verfolgt? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und
Sehr gemischte Gefühle,
aber immer die Hoffnung, dass es immer weitergeht.
Jetzt erstmal bis Ende Dezember erstmal wieder ein bisschen Luft. Was glauben Sie, wie es dann weitergeht? Was hoffen Sie?
Hoffen?
Dass es weitergeht.
Wir gehen seit 40 Jahren hier hoch. Also wir können nur hoffen, dass es hier weitergeht. Oder wir sind fest überzeugt, dass es hier weitergeht.
Wie haben Sie die letzten Tage verfolgt, wo es alles so knapp war?
Ja, spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt noch mal einen Sponsor finden, der nochmal bis Ende des Jahres bezahlt.
Pardon, kommen Sie gerade aus dem Stadion?
Ja.
Ja, und? Zufrieden?
Ja, es war jetzt nach langer Zeit wieder oben, also war ein unnehmbares Spiel. Ja.
Nach langer Zeit mal wieder da gewesen, ja. Gerade weil es jetzt so schwierig um den Verein steht, oder warum?
Das ganze Hick und Hack, das hat mich ging mir auf den Nerven. Also,
wie haben Sie denn so die letzten Tage von Rot-Weiß verfolgt? Das war ja spitz auf Knopf.
Als Fan war es natürlich sehr schwierig. Man hat halt immer auf den Ticker geschaut, Facebook, Nachrichten, was einem halt geboten wurde und hat halt natürlich gehofft, dass es weitergeht. Und jetzt mit dem Ausrufezeichen, was die Mannschaft gesetzt hat, ich meine, für die ging es ja auch um ihre berufliche Existenz, ist schon beachtlich.
Jetzt ist das so, bis Ende Dezember hat man ein bisschen Luft sich verschafft durch den Sponsorenpool. Wie sollte es dann bestenfalls weitergehen?
Ich denke mal, es gibt ja nur eine Möglichkeit, die der Insolvenzverwalter ja schon angesprochen hat, die Ausgliederung. Und dann muss man sehen, wer sich da beteiligen möchte mit Geld und aufs Beste hoffen.
Radio Frei, Sie kommen gerade aus dem Stadion. 3-1 haben Sie gewonnen. Was geht denn Ihnen vor? Erstmal alles wieder gut?
Ich fand es super gespielt und wenn sie weiter so machen, ist in Ordnung.
Sportlich läuft es ja richtig gut, nur wirtschaftlich wissen wir, ist es schwierig. Wie haben Sie die letzten Tage so verfolgt?
Ich habe das in der Zeitung alles mitgelesen. Es ist traurig für Erfurt, für so eine Landeshauptstadt. So. Es ist wirklich, aber ich bin in guter Hoffnung, dass es doch weitergeht. Denn wir haben einen guten Sponsor, denn der Neumann, der ist wirklich super. Also
Klaus Neumann, einer der 5 Leute, die jetzt nochmal Geld reingesteckt haben, der zum zweiten Mal quasi den RWE gerettet hat, um das nochmal kurz zu erklären. Sind Sie auch so für die Ausgliederung? Das steht ja immer wieder im Raum der Profimannschaft und der A-Union.
Da kann ich keine Auskunft geben. Also ich werde sehen, wenn sie weiterspielen, gut spielen, dass sie auch wieder aufsteigen.
Schlussfrage schon, wie lange sind Sie schon Fan?
Wenn ich sage 40 Jahre oder 50 Jahre, denn ich bin jetzt 70 und ich kenne noch die alten Hasen, ne? Jürgen Rein und noch viel mehr, früher.
Also kann man sagen, Leben ohne Rot-Weiß ist nicht wirklich vorstellbar.
Geht nicht. Rot-Weiß muss sein. Deswegen ist auch meine. Und wenn im Sommer 30 Grad wärmer sind, trotzdem Fanschal, alles dabei.
3-1 gewonnen. Das Spiel selber, wie hast du es verfolgt?
Naja, ich war mit einem Bekannten im Stadion. Für den war es anfangs ein bisschen langwierig, aber Hinten raus, rot-weiß, Junge, Junge, Respekt. Hat Spaß gemacht.
War jetzt ja schön, dass es sportlich läuft, muss man sagen. Ne? Das kann man mal mit einem Ausrufezeichen festhalten. Wirtschaftlich wissen wir nicht umsonst, ist mal Insolvenzverfahren ist schwierig. Jetzt war es ganz knapp, dass fast der Spielbetrieb die Woche eingestellt wurde. Wie hast du das verfolgt?
Ja, intensiv. Soziale Medien, hoch und runter gescrollt. Ich bin selber Vereinsmitglied und 20 Jahre Fan, also da guckt man schon genauer hin. Mit Bangen und Angst. Aber es hat sich ja nochmal glücklicherweise zum Guten gewendet.
Was wünschst du jetzt, wenn es einen Wunsch gibt für Rot-Weiß, was wünschst du für die Zukunft?
Auf sicheren Beinen stehen finanziell und in der vierten Liga Fuß fassen. Möglichst weit oben.
Diesen Wunsch können wir zumindest vorerst Michael Kummer nur anschließen. Natürlich mit Perspektive, wenn es finanziell wieder alles gesichert ist, dann auch mal wieder in die dritte Liga aufzusteigen. Vielleicht tut sich da ja auch noch was.
Du hast recht. Mal gucken, mal schauen jetzt mit den Investoren. Wenn das so klappt, wie Herr Reinhardt uns das verspricht, dann ist ja sozusagen steht der Weg in die zweite Liga ja weit offen. Was ich aber jetzt interessant fand, ich fand, das hast du gut gemacht, Reinhard, mit dieser Umfrage. Ich frage mich gerade, ob wir auch so Erfurtsch reden.
ein bisschen schon. Das gehört dazu. Wir sind ja auch Teil der Region.
Und ob wir in so eine Mundartsendung auch mal reingehen sollten.
Ja, aber deswegen sind wir ja auch da als Fußballmagazin, weil wir eben auch das abbilden wollen. Es war auch wirklich sehr schön. Ich kann es nur bestätigen, das hat man auch durch die Umfrage rausgehört, eine sehr gelöste Stimmung unter den Fans. Und wir haben es ja auch eingangs gesagt, fast so, als ging es um den Aufstieg. Mhm. Aber deswegen war das Spiel eben auch so wichtig. Und wir können vielleicht mal sportlich so ein bisschen drauf eingehen, was da passiert ist, weil es ja schon ein relativ gutes Spiel war. Vielleicht kann man sagen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich fand die zweite Halbzeit sogar ein bisschen besser, aber wir können jetzt zumindest zum Spielverlauf ein bisschen eingehen, wie du das wahrgenommen hast.
Naja, es war am Anfang ein sehr umkämpftes Spiel und Babelsberg hat sehr gut dagegen gehalten. Die haben die Räume dicht gemacht, die haben gut gepresst, die sind gut angelaufen. Das, was uns eigentlich ausgezeichnet hat in den letzten Spielen, das ist, wenn ich das richtig interpretiere, ist das System auch, was Predaric gerne spielen lässt. Also ein Spielaufbau, der immer wieder verlagert auch in die Zonen links und rechts, aber und dann aber auch sich die Zeit nimmt, wenn es dazu ist, wieder nach hinten rum und wieder auf die andere Seite. Bis die Lücke halt da ist. Und dann gehen halt die zwei Leute auf den Außenpositionen, beziehungsweise gehen der defensive Mittelfeldspieler in diese Zonen rein und dann hat man dort ein Übergewicht. Und das klappt zunehmend besser. Das hat jetzt gegen Babelsberg am Anfang nicht so geklappt, weil die das gut angelaufen haben. Die haben uns eigentlich hintenrum diesen Spielaufbau nicht machen lassen. Die haben, das war allerdings natürlich auch sehr laufintensiv von denen. Die haben gut dagegen gehalten. Also das war eher eine umkämpfte erste Halbzeit mit wenig Torchancen, wenig bis gar keine. Ja. Dann gab es ja diesen Elfmeter, das hat man von unserer Seite nicht gesehen. Es war wohl ein Handelfmeter, der hat versucht im Liegen abzuwehren und hat die Hand halt hochgenommen und dann ging der Ball dran. Der Schiedsrichter hat es gepfiffen. So, und dann gab's,
war ein bisschen glücklich, kann man auch sagen.
Ja, in die Halbzeit mit war das glücklich, genau.
Aber das braucht man vielleicht auch manchmal, dass gesagt, Babelsberg hat sich gut eingestellt und normalerweise jetzt in den vergangenen Saisons hatte man oft eher so den Verlauf, starke erste Halbzeit und dann geht in die Puste aus. Also manchmal hatte man auch schwache erste Halbzeit und schwache zweite Halbzeit. Aber jetzt war es ja wirklich offenkundig mal so, vielleicht auch mit dem Tor im Rücken, dass man dann trotzdem in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gefunden hat.
Ja, das lag daran, dass Babelsberg hat ja dann ausgeglichen. Die haben da so einen Goalgetter, den Namen habe ich schon wieder vergessen, der diese Saison schon so und so viele Tore gemacht hat. Der war sträflich frei, hat den da reingenickt. Und es wurde ein offeneres Spiel danach und oder war es auch schon ein paar Minuten davor. Das, was uns unterscheidet von den letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahren, muss man ja sagen, ist, du hast trotzdem das Gefühl, die Mannschaft kann offensiv zulegen. Ne?
Das meine ist ich, ja das
nicht, finde ich, nicht das mit finde letzter ich ja ganz Kraft rennt der Stürmer bis zur Strafraumgrenze und hat dann keine Kraft mehr zu schießen, sondern da steckt schon auch System dahinter und auch Qualität in den 1-zu-1-Situationen. Und es gibt einen Spieler, der hat letzte Saison, ich glaube, 24 Torvorlagen und 5 Tore selber gemacht, Rico Clatro. Der ist nach Erfurt gekommen, offensives Mittelfeld und der hat diesmal eine überragende Partie geliefert, wie ich finde. Der hat am Anfang der Saison Schwierigkeiten gehabt und kommt jetzt zunehmend rein. Super, also taktisches Verständnis, die Pässe, die er in die Spitze spielt. Und dann ist halt nach dem 1-1 relativ schnell durch eine Einzelaktion. Also es war ein guter Pass, aber eigentlich hätte der Verteidiger, also der ging so in die Schnittstelle der Abwehr hinten rein zwischen die beiden Innenverteidiger und da ist ein sehr schneller Spieler von Erfurt Gürz reingelaufen, hat den vorbeigespitzelt am rausstürzenden Torwart und hat sich dann ein Laufduell mit dem Abwehrspieler geliefert. Ja. Hast du da hingeguckt in dem Moment?
Ich habe noch gesehen.
Und der ist aber einer der schnellsten in der ganzen Regionalliga, der unserer Spieler, und hat das halt um 10 Zentimeter, sage ich mal, gewonnen. Die haben ja, sind ja beide dann reingerutscht und er hat ihn halt reingespitzelt. Und das war sozusagen so eine Willensleistung. Das sind eigentlich auch die besten Tore, wenn die nicht aus dem Nichts fallen, sondern so irgendwie eine Aktion, wo sich einer Ball noch vorlegt und irgendwie kriegen muss und alles, ganze Stadion hält das Luft an und dann löst sich das so. Ne? Und das war echt toll. Es war eine tolle Aktion und es war eine super Stimmung danach. Und dann hat Rot-Weiß, hätte er eigentlich noch 2 Tore machen müssen, hat dann noch 1 gemacht. Mit einem Kopfball war das,
glaube ich. Konnte ich leider nicht sehen, weil ich die Umfrage gemacht habe, bin ich ein bisschen früher aus dem Stadion, um die Leute dann schon abzufangen. Also das war ein Kopfballtor.
Ja, es war eine Flanke von rechts. Das muss man eben auch mal dazu sagen, die Qualität der Flanken ist um 100% besser geworden gegenüber den letzten 1-2 Saisons. Also die Flanken konntest du da eigentlich vergessen. Wir haben uns immer gefragt, ob die das nie geübt haben oder wie auch immer, aber ob es im Vertrag stand, wir dürfen keine Flanken machen oder so. Aber diesmal kommen die halt an, besonders von rechts, und die kamen punktgenau. Also bessere Flanken siehst du auch in der Bundesliga nicht.
Also deswegen dann das beruhigende 3-1. Wie hast du es wahrgenommen? Ein Freund, mit dem ich im Stadion war, fing an, dass, es gibt immer so das Typische, dass der Linienrichter nicht so auf der Höhe ist und der Schiedsrichter. Er meinte dann so, dass auf einmal der Schiri eher das Gefühl hatte, das ist immer subjektive Wahrnehmung, dass der Schiedsrichter auf einmal mehr für Babelsberg pfeift und das Spiel da fast nochmal spannend geworden wäre.
Ja, es gab auch in meinem Umfeld 2-3 Leute, die das gesagt haben. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so gesehen. Das ist halt, das sind halt auch viertelklassige Schiedsrichter, die da kommen. Die haben eine Fehlerquote, aber ich hatte den Eindruck, die hat er gleichmäßig verteilt.
Auch das sei hier dann an der Stelle nochmal gesagt. Vielleicht so als Schlussfazit, es macht ja Hoffnung und das muss ja jetzt, um wirklich auch diese Sendung nochmal wirklich positiv enden zu lassen, das Kompliment muss man ja machen, egal ob man jetzt diskutiert über, hat man den Etat zu hoch eingeplant oder nicht. Dafür, dass die Mannschaft sozusagen sich ja vorher nicht kannte und erst im Sommer das erste Mal zusammengespielt hat, ist da ja schon was Tolles entstanden.
Ja, also die haben auch man sagt es immer so leicht, ne? Eine gute oder tolle Mentalität, diese Mannschaft. Und das siehst du daran, wenn sie zurückliegen. Und sie lagen, war es das letzte Auswärtsspiel oder das vorletzte, auch 2-0 schon zurück und haben dann trotzdem noch das 2-2 in Unterzahl erkämpft. Und das sind einfach, da brauchst du auch einfach Beißer in der Mannschaft und Leute, die sich einen Hintern aufreißen für ihren Nebenmann, der nicht mehr da ist, weil er schon in Duschen geht. Und das ist offenkundig der Fall, nebst allen spielerischen Aspekten und Qualitäten, die sie im Moment haben und auch Goalgetter-Aspekten. Der Jovanovic vorne, der ist ja auch schon, weiß ich nicht, gefühlte 85 und der ist fit wie ein Turnschuh, ne? Der spielt wie so ein Jungspund. Also hat eine richtig starke Partie gemacht gegen Babelsberg. Also abgesehen vom Etat, also dass man sich die Mannschaft vielleicht gar nicht leisten kann, aber die Zusammenstellung der Mannschaft, da muss man den sportlich Verantwortlichen, das ist der Herr Bornemann und das ist Predaric, ein großes Kompliment zollen. Ja, ich wollte dich mal fragen, Reinhard, weil du hast eine legendäre Kurzgeschichte mal geschrieben, über, dass du einmal im VIP-Zelt warst bei Rot-Weiß, als das legendäre VIP-Zelt noch stand und dich weniger das Fußballspiel interessiert hat, sondern das Buffet mit dem leckeren Schweinebraten. So, jetzt, ich weiß, dass du nicht ganz so oft gehst ins Stadion. Wie war es denn jetzt für dich? Also hast du auch Gastronomie wahrgenommen und genutzt und was hast du da gemacht?
Das zeigt, dass sich einiges verändert hat. Früher war mir sozusagen das Schnitzel oder der leckere Rollbraten mitunter wichtiger, habe ich auch sehr genossen. Inzwischen ist mir das Essen gar nicht mehr so wichtig. Ich habe es jetzt mal ganz im Ernst sehr, sehr positiv wahrgenommen. Ich gebe zu, am Anfang war ich noch so ein bisschen, wie du es ja auch beschrieben hast, sie braucht ein bisschen, ums Spiel reinzukommen. Aber es war ein kurzweiliges Spiel und gerade die zweite Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Ich musste mich dann zwingen zu gehen, wegen dieser Umfrage, die wir jetzt gehört haben, und wirklich zwingen zu gehen. Früher war es manchmal so, dass ich freiwillig auch 5 Minuten vorher gegangen bin, weil ich gemerkt habe, die liegen so weit zurück, da passiert nichts mehr. Insofern nehme ich das auch sehr positiv wahr und ich war sehr, sehr froh, bei diesem Spiel mit dabei gewesen zu sein und so ging es auch vielen anderen, es waren viele Freunde da, die alle gesagt haben, das war heute was ganz, ganz Besonderes und so habe ich es auch empfunden.
Du bist also beim nächsten Mal wieder mit dabei?
Beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei.
Das Spiel ist aus!
Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid.
Dankeschön.
Ja, auch von mir vielen Dank und immer wieder gerne.
So. Okay. Gut, danke euch. Ja, ich schenke dir nochmal, aber hast heute Abend wahrscheinlich als.
Rot-Weiß, 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 Rot-Weiß.
Und nicht Karl-Heinz.
Muschpe.